eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 35. Folge Och eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir reden heute über Deutsches Haus, eine erstaunliche deutsche Familienserie über den Holocaust, seine Leugnung und Aufarbeitung bei Disney+. Dann der große David Fincher bei uns im Programm mit The Killer hat Netflix, bei Netflix hat Fincher mit Michael Fassbender einen seiner ungewöhnlichsten Filme seit Jahren gemacht, der aber überraschend umstritten aufgenommen wird. Umstritten ist auch ein gutes Stichwort für Squid Game The Challenge, eine bitterböse Horror- und Gesellschaftssatire. Serie wurde dafür in ein reales Spiel verwandelt. Danach die Serie The Curse mit Emma Stone bei Paramount Plus. Auch das ist etwas ganz Besonderes und ich bin gespannt, ob Jan dazu irgendetwas Vergleichbares einfällt. Und noch ein ikonischer Schauspieler in einer neuen Serie. Wir haben heute eine Superstar-Sendung. Wir reden über Bob Odenkirk aus Breaking Bad und Better Call Saul in Lucky Hank, das bei Magenta TV läuft. Am Schluss dann doch nochmal drei deutsche Themen. Wir vergleichen die bemerkenswerten 90er-Jahre-Dokus Echt, unsere Jugend und die Viva-Story aus der ARD-Mediathek miteinander. Wir werfen einen verängstigten Blick auf die Grusel-Mystery-Serie Schnee bei Arte und ARD in der Mediathek und wir reden über Jan Ullrich, der Gejagte, bei Amazon. Also ein pickepackevolles Programm heute, genauso wie vor drei Wochen und bei sowas, wenn man so viele Sachen in einer Sendung hat, kann schon mal ein Fehler passieren und der ist uns passiert bei der Serie Alles Licht, das wir nicht sehen, die erstaunlicherweise habe ich heute gesehen bei Netflix auf Top 3 noch vor Lupin ist, aber da ist uns oder eher dir nee, eigentlich nein, ein Klops ganz passiert.
Allein. Nein, die Asche kommt ganz allein auf meinen Schädel, dass ich habe halt ich habe tatsächlich sogar versucht nachzurecherchieren. Ich habe nirgendwo gefunden, dass die Hauptdarstellerin tatsächlich blind ist. Ist sie aber. Das heißt, die hat das sehr, sehr authentisch gespielt und ich habe es so durch mein Vorurteilskostüm, dass alle Blinden im Fernsehen immer von Sehenden gespielt werden, habe ich das dadurch abgewertet. Da muss ich mich für entschuldigen. Das ist fast schon ein bisschen peinlich. Ist nicht einfach nur ein
Wenn
Fehler.
Wir jetzt Promi-Podcaster wären, Jan, dann würde jetzt ein Shitstorm auf uns runterregnen und wir müssten vielleicht so wie dieser Berater von Kevin Schade werden jetzt entlassen von unseren Klienten und sowas. Aber dadurch, dass wir ja hier im kleinen vertrauten Rahmen agieren, können wir uns einfach nur entschuldigen.
Ein Glück kennt uns keine Sau.
Also ich habe sogar gelesen, sowohl die erwachsene Darstellerin, ne, die junge Frau ist blind, als auch die Kinderdarstellerin, die ihre jüngere Version
spielt. Nehme ich alles zurück. Aber gut, dass du mich nochmal darauf hinweist, ich hätte das nochmals verdrängt jetzt.
Genau. Verdrängung ist ein gutes Stichwort, weil unser erstes Thema, das war jetzt ein richtig guter Delling,
richtig
oder?
Richtig guter Delling, ja.
Richtig guter Delling. Unser erstes Thema ist die zweite deutsche Disney Plus Serie, Deutsches Haus heißt die, nach Sam 1 Sachse, über den wir ja auch gesprochen haben. Läuft seit 15.11. mit 5 Folgen, 60 Minuten bei Disney. Und worum geht's in Deutsches Haus?
Es geht um die zuckersüße Efi, so ein Frankfurter Wirtsfamilienmädel, das beim Putzen ganz fröhlich verliebt, verlobt, verheiratet von Conny Fröbers und Peter Alexander singt und so unbedingt paarungsbereit ist und auch kurz davor steht, sich zu verheiraten, weil sie einen Verlobten aus gutem Hause vor der Tür stehen hat, der sie besucht und so weiter. Also man hat gleich am Anfang das Gefühl, auweia, das ist ein Nachkriegsschinken aus den frühen 60er Jahren, der sich gewaschen hat, aber diese Frau, Efi.
Eva, glaube ich, heißt sie, ne?
Wird aber von allen Efi genannt.
Ah ja, okay, dann bist du vertrauter mit ihr.
Ja, ich bin sehr vertraut mit ihr geworden. Wird als, weil sie des Polnischen mächtig ist, als polnische Dolmetscherin zum ersten Auschwitz-Prozess geordert von dem Staatsanwalt und dem Richter, die sie unbedingt haben wollen, beziehungsweise ich glaube, andere sind ausgefallen, deswegen musste sie. Und sie übersetzt da das Unfassbare dessen, wovon die Deutschen zu der Zeit immer noch nichts hören wollen und wollten. Und damit nicht einfach nur die Geschichte des Auschwitz-Prozesses oder der damit beginnenden Auschwitz-Prozesse erzählt, sondern nach dem Buch von Annette Hess, also nach dem gleichnamigen Roman, wird gleichzeitig so die Geschichte von vier Familien geschildert, die damit unmittelbar zusammenhängen. Und das sind, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon so in die Materie einsteigen sollen, aber es ist auf jeden Fall gleichzeitig eine historisierende Geschichte über diese Prozesse, andererseits eine Familiengeschichte. Und die treffen sich so ineinander. Also zwei SS-Offiziere und ihre Familien kommen darin vor. Ein Opfer der Shoah, der von Henry Hübchen gespielt wird und schwer darunter leidet und dann gleichzeitig eben noch diese Familie, die ein Wirtshaus namens Deutsches Haus betreiben und damit so eine Analogie oder ein Synonym auf die Verhältnisse, die damals in der gesamten Gesellschaft gebildet haben, kennzeichnen.
Also der Hintergrund ist ja der Serie oder dieser fiktionalen Geschichte erstmal, also fiktional, wenn wir jetzt auf die Familien schauen, also manche Charaktere sind fiktional, es gibt aber auch ein paar, die da auf der Anklagebank sitzen oder auch Ankläger sind oder also in diesem Gericht, in diesem Court-Drama, was ungefähr so, ich glaube, so ein Drittel der Zeit ausmacht. Einige sind reale Figuren, viele sind erfunden, aber Figuren auch nachempfunden teilweise, die es wirklich gab. Aber der Hintergrund ist natürlich komplett authentisch. Das sind die Frankfurter Auschwitz-Prozesse, also 63 bis 65 haben die stattgefunden und gelten eigentlich so als der erste Prozess in Deutschland, wo sozusagen diese ganzen im Lager aktiven Täter vor Gericht gestellt wurden. Es gab vorher, glaube ich, diesen Einzelprozess gegen den Lagerkommandanten und es gab natürlich die Nürnberger Prozesse, aber hier waren insgesamt 22 Angeklagte auf der Strafbank und der Prozess dauerte 20 Monate, ne?
Es ist auch so, dass es gab vorher auch schon Prozesse, das waren aber immer Einzelprozesse. Genau. Das heißt, es wurden Menschen für ihre einzelnen Taten, das ist ja auch das deutsche Strafrecht, gibt es ja auch her, du kannst für Mord nur dann belangt werden, wenn du ihn nachweislich selber begangen hast. Hier wurde der Versuch erstmals unternommen, die Menschen auch dafür zu belangen, wenn ihnen nicht dieser einzelne Mord im Einzelnen nachgewiesen werden konnte. Und das hat sich dann ja auch jetzt bis in die Gegenwart gezeigt, durch diese Prozesse gegen den John Demjanjuk zum Beispiel, der in Treblinka, glaube ich, als Wachmann tätig war und dann aber, obwohl ihm keine einzige Tat persönlich nachgewiesen werden konnte, für zigtausendfache Mittäterschaft verurteilt worden ist. Das war tatsächlich der erste Versuch, diese unfassbare Kriminalität jener Zeit zu abstrahieren und wegzunehmen von der persönlichen Schuld. Und was uns da erstmal erwartet, ist ein unglaublich fein ausgestattetes, gut kostümiertes Stück 60er-Jahre-Fernsehen, wo man zwar immer noch ein bisschen so Staub aus den Kostümfundussen rieseln sieht. Also es wirkt manchmal ein bisschen kostümiert.
Ja.
Und man hat auch immer das Gefühl, finde ich, bei diesem Historytainment, dieses deutsche Historytainment aus zwei Diktaturen, dass wir uns damit selbst versichern wollen, ihr wart ja gar nicht alle so damals. Das wird immer so ein bisschen auf dieses Klickendenken zugeschnitten. Es gab ein paar Täter und auch ein paar Täterinnen, aber die meisten Leute waren irgendwie mehr oder weniger unschuldig oder sind hereingetrieben worden. Das macht das Deutsche auch. Das sagt, stimmt. Aber die meisten sind trotzdem auf ihre Art schuldig geworden und hat es nimmt uns da sozusagen nicht aus der Verantwortung heraus, sondern zeigt in Beispiel dieser radikal Schuldigen, die hier skizziert werden, aber auch an den Leuten, die halt drumherum mitlaufen in dieser ganzen Geschichte, dass wir alle theoretisch irgendeine Art von Schuld auf uns geladen haben könnten. Und das macht diese Serie, wir haben uns auch schon mal kurz darüber unterhalten, in einer Art und Weise, die ich bislang aus deutscher Produktion echt noch nicht gesehen habe.
Ja, also ich finde ja, die Serie kommt wie so ein trojanisches Pferd daher. Mhm. Ne? Die stammt ja von Annette Hess, die Drehbücher geschrieben hat, nach ihrem eigenen Roman, dem ja, glaube ich, 2018 oder 2019 erschienen ist. Und von Annette Hess sind ja diese Kudamm-Trilogien, da ist Weißensee, ist von ihr, also ist eine sehr, sehr erfolgreiche, manche sagen die erfolgreichste deutsche Drehbuchautorin. Und Annette Hess erzählt ja grundsätzlich gerne alles über Familien. Und wenn man jetzt diese erste Stunde, ich glaube, die erste Folge dauert auch so eine Stunde oder eine gute Stunde, sieht. Also ich hatte ein bisschen Probleme reinzukommen, weil ich habe mich da wieder bei Kudamm, also so ein bisschen so Kostüm-Nachkriegsdrama gesehen, wo wieder so eine junge Heldin, ne, das haben wir alles schon tausendmal gesehen, bei Charité und so weiter auch noch. Aber der Hammer kommt dann, also die Drastik suppt sozusagen nach und nach in die Serie rein und zwar zum ersten Mal am Ende der ersten Folge, wenn dann der Gerichtsprozess anfängt und dann die Anklageschrift verlesen wird. Ich glaube, es sind 6 Minuten oder so, habe ich gelesen. Ich habe es jetzt nicht handgestoppt, wo einfach nur diese Anklageschrift verlesen wird. Und der Hammer ist ja, und das habe ich mir heute nochmal angeguckt, Annette Hess hat sich ja insgesamt 400 Stunden Audio-Mitschnitte von diesen Prozessen angehört. Und dafür musste sie nicht in irgendein Archiv gehen und da mehrere Wochen oder Monate verbringen, sondern die sind tatsächlich für jeden von uns unter der Webseite auschwitz-prozess.de anhörbar. Und ich habe mir tatsächlich heute mal ein paar Sachen angehört. Das sind 180 Soundfiles mit jeweils, keine Ahnung, ein, zwei Stunden Länge oder irgendwas dazwischen, ist ja egal. Aber was das macht mit einem, ist, man hört auf einmal die Originalzeugen, die Originalankläger, Verteidiger, also man hört das Grauen und die Beschreibung dessen aus erster Hand.
Und man hört,
und das macht was mit dir.
Das macht was mit dir, und vor allem, man hört es auch in dieser Nüchternheit, in der das damals, ja, in der das damals verhandelt wurde. Also es ist nicht geifernd, es ist auch nicht anklagend, es ist noch nicht mal besonders wertend, sondern es ist einfach so, man sieht auch über diese 5-6 Minuten die ganze Zeit das Gesicht dieses Beisitzers. Das ist, genau, glaube ich, nicht der Staatsanwalt, sondern das ist der Beisitzer des Richters. Und der liest das vor, und dann kriegt die Kamera manchmal näher, manchmal bleibt sie weiter weg und so weiter. Und es ist aber alles ganz unaufdringlich. Und das wiederholt sich mehrfach. Also es gibt mehrfach so Situationen, wo die Zeugen geladen werden, also Zeugen, die gleichzeitig Betroffene und Opfer sind, und einfach nur erzählen, was passiert ist. Und die Kamera hält dann teilweise wirklich so über mehrere Minuten drauf und lässt diese Leute einfach erzählen und lässt sie auch stocken und lässt sie stammeln und lässt sie immer wieder auch abbrechen, weil das so ein großer Schmerz ist, den sie da nochmal durchlaufen, durch diese zweite Schuld, durch dieses zweite Opferdasein, das sie dadurch ja erlangen. Und es gibt auch so eine Situation, wo sie in Auschwitz sind.
Also eine Schweigeminute.
Wo sie eine Schweigeminute in Auschwitz, weil sie mussten nochmal genau den Lageplan da vor Ort durchschauen, weil der Staat, weil die Verteidigung von den angeklagten SS-Offizieren gesagt hat, ja, das stimmt doch alles gar nicht da, was sie da auf diesem Plan haben. Und dann gehen sie dahin, machen eine Schweigeminute, und die dauert eine Minute und du drehst durch.
Ich glaube, sie dauert sogar etwas länger. Ich habe einen Podcast gehört, da hat jemand mitgestoppt und dann dauert sie 80
Irgendwer
Sekunden.
Irgendwer stoppt ja immer.
Also die Leute stehen da und machen eine Schweigeminute, und die Zuschauer, also wir sozusagen, machen diese Schweigeminute mit an so einer Mauer. Und das ist auch ein unheimlich intensiver Moment. Obwohl in der Szene sozusagen nichts passiert.
Genau, aber das ist aber tatsächlich nur ein Faktor der Qualität. Ich finde auch am Anfang so klar, solche Dramen, die am Ende die versuchen, ein gebrochenes Idyll zu skizzieren, die müssen das Idyll immer erstmal ein bisschen überzeichnen. Das passiert in allen Kulturkreisen aller Filmschaffenden, die so etwas machen. Deswegen sind die am Anfang ein bisschen zu heidi-dai, die Figuren, insbesondere diese Familie von der Eva. Aber das bricht in sich zusammen, ohne dass da von außen irgendwie so eine Abrissbirne dran gedengelt wird. Das bricht einfach dadurch zusammen, weil der Prozess in sich durch seine Prozesshaftigkeit im buchstäblichen Sinne einfach den Lack abkratzt von der Gesellschaft, wie sie damals sich selber formiert hat und wie sie sich selber auch immer eingeredet hat. Wir waren ja alle gar nicht so. Und das schafft er tatsächlich auch nicht nur durch die, also diese Serie schafft das nicht nur durch die Geschichte an sich und durch die Art, es zu filmen und durch diese dezente Musikalisierung und so weiter, sondern schafft es auch durch die Darsteller und Darstellerinnen, wo sogar jemand wie Heiner Lauterbach als SS-Offizier Wilhelm Borger, der auch tatsächlich hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag, weil das so, ja, eine kennzeichnende Figur ist, für diese ganzen Prozesse, das spielt er herausragend in der Art und Weise, wie er sich selber auch ständig belügt.
Ist auf jeden Fall eine seiner besten Rollen.
Eine seiner besten Rollen seit langem. Und da gibt es so Figuren wie Anke Engelke als die Mutter von Eva, wo man auch am Anfang denkt, man hat immer noch manchmal dieses Comedy-Ding im Hinterkopf, sowas spielt sie sich hier komplett von frei. Sabine Tambrea als Anwalt dieser SS-Offiziere, die so ein bisschen zusammengedampft wurden, auch, glaube ich, auch aus logistischen Gründen, weil tatsächlich...
Ich glaube, dieser Apotheker, den gab es auch wirklich. Ne?
Die gab es alle.
Auch eine reale Figur. Sind
alle Angeklagten, bis auf einen, da haben sie den Namen geändert.
Okay.
Aber es ist dieselbe Figur, und das hat wohl irgendwelche rechtlichen Gründe. Aber auch die Figuren, die drumherum spielen, selbst diese Familie dieses Wirtshauses, die sind dann angelehnt an real existierende Figuren. Und es gab eine Familie, die so eine ähnliche Geschichte innerhalb der Auschwitz-Prozesse auch hatte, die wird dann noch relevant und so weiter. Also es ist alles irgendwie... Es ist alles irgendwie in sich geschlossen.
Und die Figur der Übersetzerin, junge Frau mit 20erin, gespielt auch von einer relativ unbekannten Schauspielerin, Katharina Stark heißt sie. Da habe ich gelesen, diese Übersetzerin gab es auch wirklich. Mhm. Und Annette Hess hat diese Figur kreiert, weil sie eben auch von der Stimme, von der sachlichen, ruhigen, aber dann doch irgendwo... doch wohl empathisch oder, ja, wie auch immer. Sie muss wohl ich habe jetzt keine Passagen gehört, wo diese Übersetzerin zu hören war, aber die hat sie wohl so beeindruckt, dass sie die auch ins Zentrum der, also die ihre fiktionalisierte Version ins Zentrum der Erzählung gestellt hat.
Und sie kann offenbar richtig gut Polnisch. Also ich weiß nicht, ob sie es muttersprachlich kann oder ob sie sich das einfach so antrainiert hat. Ich glaube, sonst wäre es Katharina Wackernagel geworden. Aber es ist so, sie ist in jeder Hinsicht, macht sie das sehr stark. Sie schafft es auch mit ihrer Mimik teilweise, so dieses Entsetzen, das sich in ihr selbst, also das Entsetzen, das in ihr stattfindet, dieser Entwicklungsprozess in ihrer eigenen Persönlichkeit, ist ja derselbe Entwicklungsprozess, den die deutsche Gesellschaft mal besser viel früher hätte nehmen müssen und auch damals nicht vollumfänglich genommen hat, aber der so seine Anfänge genommen hat, das was dann halt irgendwann auch in den 68ern gemündet ist. Also es ist so, was in ihr brodelt, brodelt auch in der Gesellschaft und wird auch genauso gedeckelt. Also sie soll halt, eigentlich soll sie heiraten und ihre Fresse halten und sie lehnt sich aber dagegen auf und macht ihr eigenes Ding und bricht dann auch mit ihrem Verlobten zwischendurch, weil sie halt einfach ihr Ding machen will und sie will diesen Prozess begleiten und sie steckt da Emotionen rein und alles. Und das alles in seiner Komplexität zu betrachten und auf sich wirken zu lassen, ist tatsächlich, also für mich, das beste Historytainment, was ich aus Deutschland seit Ewigkeiten gesehen habe.
Ist es für dich auch die beste deutsche Serie des Jahres?
Vielleicht? Auf jeden Fall.
Ja.
100, es ist für mich jetzt schon, weiß ich, so viel kommt da ja auch nicht mehr. Es ist zumindest auf diesem, also du kannst natürlich eine deutsche Comedy nicht mit sowas vergleichen, sowas, ne? Aber in diesem Bereich des Dramas und dann auch noch mit einer realistischen Grundierung, kommt da nichts drüber für mich.
Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich tatsächlich die beste Serie aus Deutschland ist, die dieses Jahr bei uns angekommen ist. Ich muss allerdings sagen, ich brauchte tatsächlich ein oder sogar zwei Folgen. Also was ich vorhin gesagt habe vom Trojanischen Pferd. Also am Anfang hat man schon noch so ein bisschen so Kudamm und Kudamm-Vibes. Sag mal, es ist alles in Ordnung, aber eben es ist doch ein bisschen Familien- und Kostüm-Drama, Fernsehen, wie man es schon kannte. Aber dann, wie gesagt, also ich finde, je mehr im Gericht spielt, desto stärker wird die Serie auch. Und dann werden aber auch die Szenen außerhalb des Gerichts, wenn dann so die Charaktere nach und nach so zusammenbrechen oder sich verändern oder so eine Abgründe sich auftun, wird die Serie auch außerhalb des Gerichtssaals immer besser. Aber wenn ihr für euch jetzt als HörerInnen, wenn ihr am Anfang denkt, Jan Freitag und Erik Lammann sagen hier beste Serie des Jahres, finde ich jetzt nicht nach einer Folge. Man muss schon der Serie ein bisschen Zeit geben, wenn man auf diese Kudamm-Nummer jetzt nicht so steht oder wenn einem das nicht tiefgründig oder nicht abseitig genug ist. Ne? Also man muss der Serie ein bisschen Zeit geben, aber ich glaube in der dritten oder vierten Folge, es sind ja auch nur 5 Folgen, eine Stunde, war ich wirklich komplett drin.
Also ich war früher drin.
Emotional auch. Ne?
Ich war ab der Anklageverlesung drin und das ist, glaube ich, sowas. Es ist eine gute halbe Stunde.
Das ist so ein Gamechanger.
Das ist ein Gamechanger in der Serie. Und das ist wirklich, also viele Leute werden das wiederum scheiße finden. Ich fand es toll und es ist für mich tatsächlich, dadurch kriegt es ein Gehalt, der auf der Unterhaltungsebene, die auch mitgeliefert wird, eine unglaublich gute Kombination ist.
Es ist natürlich auch eine Serie, die gerade in der jetzigen Zeit, die passt halt wie die Faust aufs Auge. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, da kann natürlich jetzt keiner was für, ob die bei Disney Plus, was die Leute halt abonnieren, um Star Wars und Marvel zu sehen, ob die da so gut aufgehoben ist jetzt von der gesellschaftlichen Wirkung. Weil ich glaube, wenn die jetzt bei ARD oder ZDF laufen würde, also das wäre wahrscheinlich über Tage und Wochen Gesprächsthema. Und ich weiß nicht, natürlich gab es in allen Feuilletons und überall meistens sehr, sehr positive Kritiken zu der Serie. Aber ja, was meinst du, ist sie bei Disney Plus vielleicht falsch?
Völlig falsch. Aber es war so, wahrscheinlich gibt es ja noch irgendwelche Buyout-Geschichten oder Buyout war das dann nicht,
dass aber irgendwelche Comics,
dass sie vielleicht irgendwo noch auf freier zugänglichen Portalen oder Sendern läuft. Mal gucken. Aber es ist halt, es wird stark beworben. Also die großen Städte sind voll mit Litfaßsäulenwerbung.
The Interpreter of Silence heißt sie ja.
Heißt
in der, ja, also ich hab sie erst gar nicht gefunden bei Disney. Also ich habe es dann schon in der ganz normalen Kundenversion gesehen. Auf meinem großen Fernseher, was auch nochmal was ausgemacht hat. Ja. Also gegenüber, die erste Folge hatte ich auf dem Laptop geguckt. Aber da steht sie eben nicht unter Deutsches Haus, sondern unter also internationaler Titel, zumindest bei mir, bei einer Einstellung, vielleicht liegt es an der englischen Einstellung, The Interpreter of Silence, auch ein schöner Titel.
Ja, ich finde Deutsches Haus ist gelungen, ist ein guter Titel, gibt sehr viel wieder. Okay.
Prima. Ja, kommen wir zum zweiten Thema. Du musst schon lachen, weil du meinst, der Übergang ist schwer zu moderieren.
Der ist tatsächlich schwer zu moderieren. Ich habe mich auch gefragt, so, ich meine, jetzt geht es um The Killer. Ja. Wir sind auf der Ebene des Tötens, aber auf einer ganz anderen.
Auf einer ganz anderen. Ja. Wir sind eher im Genre, im Genre-Kino gelandet, weil The Killer ist keine Serie, sondern es ist ein 120 Minuten langer Film. Lief auch ganz kurz im Kino. Ich habe ihn auf der großen Kinoleinwand in der Presse-Preview gesehen, was recht beeindruckend war. Aber er läuft auch seit 10. November bei Netflix, dem Produzenten des Films. Und es ist der neue David Fincher-Film und er widmet sich einem Profikiller, der von Michael Fassbender gespielt wird. Und der Film ist streng komponiert, nämlich in 5 unterschiedliche Erzählkapitel. Ich glaube, in jeder Szene ist der Killer drin und ich erzähle jetzt mal nur das allererste Kapitel. Da hört man hört weitgehend einem Killer zu, der in Paris in einer leerstehenden Etage sich heimlich eingerichtet hat, um eine gegenüberliegende Wohnung zu beobachten. Und man kommt relativ schnell darauf, dass dort sein nächstes Opfer lebt und er versucht eben den optimalen Moment herauszufinden, wann er dieses Opfer eliminieren kann. Und dabei hört man die Gedanken, die Selbstgespräche des Killers aus dem Off. Und ich möchte gar nicht zu viel erzählen über den Plot. Ich sage nur so viel, bei diesem Auftrag geht etwas schief oder läuft etwas nicht so wie erwartet, was dann die gesamten anderen 4 Kapitel dieses Films sozusagen hervorbringt. Jan, du musstest diesen Film gucken, weil ich gesagt habe, ich möchte da unbedingt drüber reden. Hat er dir gefallen?
Er hat ein ganz ambivalentes Gefühl in mir hinterlassen, weil ich bin großer Michael Fassbender-Fan, also bin ich tatsächlich auch, fast schon Fan, weil ich seine körperliche Präsenz, die sich überhaupt nicht so nach außen rattert, sondern so nach außen kriecht, da halte ich sehr, sehr große Stimme drauf. Ist auf jeden
Fall einer der 5 charismatischsten Schauspieler der Welt, denke ich auch. Da sind wir auf einer Linie.
Ganz, ganz besonderer Schauspieler und dem dabei zuzusehen, einfach so Michael Fassbender zu spielen, also eine sehr physische Rolle, die gleichzeitig aber auch sehr stark aus dem Inneren herauskommt, weil er permanent seine Gedanken verbalisiert und eigentlich das auch den gesamten Film übertut. Also man folgt dieser Figur über diese Gedanken, die er äußert über sich und seine Situation.
Die Figur, weil sie ja möglichst unauffällig sein will, redet fast nichts. Sie redet nur das Notwendigste. Mhm. Man hört sie manchmal einen Satz sagen, wenn sie irgendwo am Flughafen irgendwie eincheckt und da, irgendwas sagen muss, einen Satz. Aber du hörst im Prinzip die ganze Zeit die Gedanken aus dem Off.
Ja, und das
wo er seinen Job und seine Herangehensweise und seine Philosophie.
Auch seine Philosophien beschreibt. Also er sagt immer so, stick to your duty und don't improvise oder improvisate. Ich weiß gar nicht, was das englische Wort ist.
Improvise, ja. Also er geht immer nach Plan vor, das ist sein Credo.
Ja, und das macht mich, das irritiert mich immens. Man guckt nämlich wirklich diesen Killer dabei zu killen und man muss nicht immer eine Metaebene haben. Ich finde, es gibt ja auch so eine Metaebene, Versessenheit, dass immer irgendwas, alles muss immer eine gesellschaftliche Tiefe haben oder muss irgendwelche psychosozialen Subtexte miterzählen oder so weiter. Das ist gar nicht zwingend nötig. Es kann auch einfach Eye Candy für sich geben, das einfach gut unterhält, so. Also Eye Candy ist jetzt kein Eye Candy hier, aber das kann einfach auch Geschichten geben, die aus sich ja selbst rausplördern, ohne dass da.
Man kann es existenzialistisch nennen.
Vielleicht existenzialistisch, ja. Aber ich habe mich immer gefragt, was ist denn hier überhaupt so etwas wie ein tieferer Sinn oder sowas? So, weil es wird immer so geschildert, dass er den totalen Kadavergehorsam hat. Wenn er einen Auftrag zu erfüllen hat, dann erfüllt er den, fertig. Und er zeigt keine Empathie, ist auch einer von den Sätzen, der sich immer sagt, show no empathy. Und er verfolgt damit so ein striktes kapitalistisches Leistungsdenken. Er ist ein funktionierendes Rädchen im Räderwerk einer Gesellschaft, wo sich reiche Schichten leisten können und offenbar auch leisten, Menschen aus dem Weg zu räumen, die ihnen nicht passen.
Und das stört dich.
Das stört mich immens, weil ich frage mich so,
wir doch beim Existenzialistischen, der Mann hat keine Werte.
Ja, aber ich will mich auf so eine Figur, ich will keine Sympathie für so eine Figur erlangen, weil es ist wirklich eine schlimme Figur. Also es ist ein ganz schlimmer Charakter, durch und durch. Es ist nichts Sympathisches an dem und trotzdem baut diese Geschichte, weil sie so nah an ihm dran ist und wie immer in seinen Kopf reinkriechen, permanent so eine Sympathieebene auf und ich habe das gehasst, dass ich Sympathie für den entwickelt habe.
Ja, ich habe es auch als existenzialistischer Zuschauer auf mich wirken lassen. Und natürlich bist du bei ihm im Boot, obwohl er keinerlei sympathische Züge zeigt. Aber du, das ist so dieses Komplizentum, ne? Mhm. Man hofft oder man ist mit ihm dabei, dass er praktisch nicht erwischt wird, beziehungsweise er kommt ja dann in Schwierigkeiten und es ist dann auch letztendlich eine Rachegeschichte. Aber deine Probleme mit dem Film spiegeln auch so ein bisschen die gespaltenen Meinungen zu dem Film in den Bewertungen ab. Ich habe irgendwas so wie Google-Bewertungen oder sowas. Mhm. Dann hat der Film eine ganz, ich weiß nicht, ob es Google ist oder IMDb oder sowas, aber da hat der Film eine ganz schwache Wertung von 1,9 bekommen von 5. Und dann siehst du, die meisten Leute haben entweder 5 Sterne verteilt für Meisterwerk oder noch ein paar mehr, deswegen ist es unter 3. Mhm. 1 für totaler Scheiß. Mhm. Und interessanterweise, also ich kam aus dem Kino raus und habe gedacht, das ist wirklich einer der besten Filme, die ich seit langem gesehen habe.
Echt?
Ja, ich finde den großartig. Okay. Und wenn man jetzt, ich habe relativ lange gebraucht, mein Text geht auch in diese Richtung. Und ich habe erst heute oder gestern so ein bisschen quer gelesen. Und es gibt tatsächlich, wenn man jetzt die klassischen Feuilletons betrachtet, einige, die ihn sehr, sehr loben. Mhm. Und auch einige sagen, ja, der Film funktioniert nicht, der hat keine interessanten Plot-Twists und sowas. Finde ich jetzt falsch, aber man sieht daran, es ist ein Film, der spaltet auf ja. jeden Fall.
Ich finde es auch falsch. Also ich finde nicht, der hat interessante Plot-Twists, der hat sogar sehr, sehr interessante Plot-Twists und der hat, also der entwickelt sich auch immer wieder auf dieser horizontalen
ja, das ist wirklich der völliger Quatsch, dass der keine Plot-Twists hat.
Überhaupt nicht, nee, das finde ich auch nicht. Ich finde einfach, dass diese, wenn man das mal vergleicht mit sowas wie Leon der Profi zum Beispiel oder der Profi mit Jean-Paul Belmondo oder sowas, die halt auch so ein, die auch Killer glorifizieren auf ihre Art und Weise und auch in ihrem Stoizismus zeigen, einen Auftrag erfüllen zu wollen, der halt unbedingt erfüllt werden muss. Oder einfach, weil das die Absprache ist und man hält sich an Absprachen. Stick to your duty, so.
Ja.
Wenn man sich die anschaut, bauen die aber immer noch so einen Notausgang, also so, oder so eine kleine Falltür ein, aus der man aus dieser Situation wieder rauskommt. Entweder durch das junge Mädchen bei Leon, der Profi, oder durch diese Empathie, die der Profi, gespielt von Jean-Paul Belmondo, ja doch immer wieder bekommt.
Ja, aber diese Profis, die du jetzt Jean Reno und so angesprochen hast, das sind ja letztendlich dann Figuren, die sympathisch werden, ne?
Ja.
Also ich hatte auch mal drüber nachgedacht, was gibt es eigentlich für, also der Killer als Filmfigur, den gibt es ja schon lange. Und da gibt es ja also diese überraschend zartfühlenden irgendwann Killer, mit denen man doch Sympathie hat, wie zum Beispiel Leon der Profi. Dann gibt es diese maximal furchteinflößenden, wie der Typ da aus No Country for Old Men. Das ist ja auch so eine ikonografische Killerfigur. Es gibt so saucoole Killer, wie die Typen bei Tarantino oder sowas. Und dann gibt es eben diesen lakonischen oder existenzialistischen Killer, den ja auch schon der Alain Delon gespielt hat, ne, in dem Eiskalten Engel. Mhm. Also, und ich glaube, in dieser Schule des Killers, der eben, ja, dem man im Prinzip keine Eigenschaften außer seinem, ne, seiner Lakonie und seinem Profitum zugesteht, in diese Kategorie geht eben auch dieser Film.
Finde ich auch.
Und der hat er mich voll überzeugt. Also da ist ja lustigerweise das Drehbuch, also diese ganzen schlauen Sachen, die da im Off gesagt werden, da kann man durchaus sagen, ja, da hat aber auch einer ganz schön sich schöne Gedanken gemacht über das Leben. Ne? Das ist, das Drehbuch ist von Andrew Kevin Walker und das ist interessanterweise der Drehbuchautor, der 7 geschrieben hat. Ne? Also mit dem Film, mit dem der Fincher bekannt geworden ist.
Und ja.
Das ist die erste Zusammenarbeit von den beiden.
Krasser Männerstoff. Fincher macht Männerstoffe so. Und Männerstoffe kicken mich grundsätzlich immer schon von vornherein so ein bisschen an, weil ich gerne möchte, dass Stoffe nicht auf dieser Geschlechterebene so determiniert sind.
Ja, das ist wirklich ein Männerstoff.
Das ist ein reiner Männerstoff. Ja. Und es ist auch so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so Feuilleton für Ego-Shooter ist. So, also die ja auch irgendwie, okay. Wenn die setzen sich in ihre Konsole, pilgern durch irgendwelche dunklen Gegenden und knallen Leute ab, knallen Sachen ab und erfüllen ihre Aufgabe. Und das hier wird so kultiviert, verbrämt so. Mhm. Und das stört mich daran. Ich habe das Gefühl, dass es so eine Exkulpation, also so eine Entschuldigung sein soll für toxisches Verhalten, was er an den Tag
legt. Aber es ist ja komplett unemotional, was er macht.
Ne? Du kannst ja auch toxisch unemotional sein.
Ist ja also vielleicht, ich glaube, der Schlusssatz, glaube ich, in der EPD-Kritik, war, den fand ich ganz gut. Da steht nämlich das Zeitgemäßeste, also die haben auch so über verschiedene Killerfilme nachgedacht und da steht dann, das Zeitgemäßeste an diesem Killer ist vielleicht, dass an ihm nichts mehr besonders attraktiv erscheint. Also vielleicht ist es auch so ein Abgesang dann, dass man jetzt sagt, der Killer als Apparatschik. Also es gibt ja auch diese schöne Sache, wo ich wirklich im Kino lachen musste, der kleidet sich ja immer so bescheuert, also so unauffällig und dann sagt er irgendwann, am besten, du siehst aus wie ein deutscher Tourist, jemand, der niemandem auffällt, den aber auch eigentlich, der deswegen niemandem auffällt, weil ihn niemand mag. Ja. Und seine Sachen, er ist immer in irgendwelchen billigen Budget-Hotels und bestellt seine Sachen bei Amazon und so. Also sozusagen der Killer als öder Apparatschik, aber das halt in Perfektion. Und das hat mich irgendwie als neue Idee in diesem Genre fasziniert. Und dazu kommt halt der Fassbinder, dazu kommen die sehr guten Plot-Twists, die tolle Inszenierung. Also wenn man ein bisschen auf diese lakonischen Thriller-Stoffe steht und das mit dem Genre was anfangen kann, finde ich, sollte man sich den Film unbedingt mal angucken. Also wenn man in den ersten 15 Minuten, es sei denn, man ist ein extremer Fan von Hitchcock, Fenster zum Hof, sagt irgendwie, das ist nicht meins, dann, ich glaube, man merkt es relativ schnell.
Ja, aber mir reicht es einfach nicht, dass ich also offenbar ein neues Berufsprofil des Killers entdecke, als wenn mich interessieren würde, ob es da auch andere gäbe oder sowas. Killer, ich will mich mit Killern weder auf der einen noch auf der anderen Seite solidarisieren. Und das ist schon auch ganz interessant, dass der fliegt nur Economy und dass er, wie er auch immer so, alles, was er hinterlässt, wird immer mit Sakrotan einmal abgewienert, so Stichwort deutscher Tourist. Und er hat auch immer, er hört immer The Smiths, so ein altes Zeug, habe ich auch überlegt, steckt da was hinter, habe ich aber nicht entdeckt. Hat immer so ein Pulsmesser und immer erst wenn er bei 60 ist oder sowas, dann drückt er ab. Und das sind alles
macht
so.
Macht Yoga.
Man merkt so, aha, ja, okay. Also das sind also die Skills, die ein Killer mit sich bringen will, bringen sollte. Will ich trotzdem nicht wissen. Interessiert mich
einfach. Letztendlich nicht. Ist es natürlich auch wieder eine sehr schöne Analogie auf so dieses durchorganisierte, durchgetaktete Leben, was wir dieses Effiziente, was wir in allen Berufsbildern, in allen Lebensmodellen heutzutage haben. Und das hat den Killer eben jetzt auch erreicht. Und der ist halt auch extrem auf Effizienz. Im Prinzip ist er ein Aushängeschild dann wieder der jetzigen Gesellschaft. Aber es ist interessant, du gehörst auch einfach zu den Leuten, die da emotional nicht so andocken können.
Nee, gar nicht.
Und ich konnte das. Und genau dieses Spannungsverhältnis zeigt sich tatsächlich auch in diesen Kritiken zu dem Film. Deswegen sind wir da wahrscheinlich dann einfach unterschiedlicher Meinung.
Ich finde aber trotzdem, er ist schon sehenswert. Ja. So, und er ist auch kurzweilig. Also
geht der ist auch ungewöhnlich. Ne?
Es
ist ganz klar, es ist kein Actionfilm. Nee. Es ist ein Arthouse-Thriller.
Ja, aber man hinterlässt mich ja da total ratlos hinterlassen. Und ich find's gut, hinterher mehr Fragen als Antworten zu haben. Aber es ist trotzdem so eine Ratlosigkeit, die gleichzeitig eine Leere hinterlässt. Und deswegen empfehle ich ihn echt nicht so.
Interessant. Ich habe im Internet gefunden, dass viele Leute sich über das Ende gerätselt haben. Ich bin eigentlich auch jemand, der oft über Enden rätselt, aber das Ende habe ich tatsächlich so verstanden, wie es, glaube ich, auch gemeint ist.
Ja, ich habe es nicht erwartet, das ist ja immerhin auch mal interessant.
Okay. So. Gut, wir werden uns über The Killer wahrscheinlich nicht mehr einig werden. Ich bin mal gespannt, ob wir uns einig werden über Squid Game The Challenge. Das war ja so ein Pick von dir, ne?
Also hatten wir damals eigentlich, wir hatten Squid Game als fiktionale Serie, haben wir gar nicht vorgestellt.
Ja, ne? Wir haben ja wie
in so einem Loch, glaube ich,
im Sommerloch. Ja, wir haben wie viele Kritiker diesen koreanischen Sensations-Überraschungserfolg erst nicht gesehen. Ich glaube auch noch nicht mal, dass damals als Squid Game, war das nicht im Herbst 21 oder so, als das kam, ich glaube, wir haben auch alle keine Screener bekommen. Ne? Also das kam dann einfach so und hat sich halt zum weltweiten Phänomen entwickelt und ich glaube, wir haben dann so im Nachgang mal irgendwann so nebenbei mal erwähnt und ich habe es auch relativ spät gesehen und ich bin ein großer Fan. Ich finde das wirklich eine herausragend gute Serie.
Ja, Fan war ich jetzt nicht, aber ich habe es auch schon verfolgt, also allein schon aus phänomenologischer Sicht.
Hast du auch zu Ende geguckt?
Ich habe es auch zu Ende geguckt, ja. Also es ist so, ich weiß gar nicht, muss man es erklären, worum es bei Squid Game geht? Das ist ja so eine, Real Game Situation, in der so desperate Menschen aus Südkorea werden in so einer Kaserne.
Sie melden sich für ein Spiel an.
Sie melden sich
freiwillig
selber an.
Erstmal.
Können Shitloads of Money gewinnen, müssen aber dummerweise von den 400, das sind glaube ich auch 456 Leute, die im Echtspiel dabei sind, kann nur einer durchkommen oder eine und gewinnt alles, alle anderen sterben dabei. So, ist eine unfassbar eine maximal dystopische Konstellation, und weil das so unfassbar erfolgreich war, hat Netflix sich jetzt dazu entschieden, daraus eine echte Gameshow zu machen. Das heißt, wir erleben jetzt also wiederum freiwillig sich bewerbende Menschen, die allerdings auch alle um denselben Geldtopf spielen, aber dabei nicht ums Leben kommen.
Ich wollte gerade sagen, es gibt eine gute Nachricht, die wir zu dieser Show loswerden können. Die Menschen sterben nicht wirklich.
Ja, die sterben nicht wirklich. Es wird dadurch aber so eine Mischung aus, weiß ich nicht, so Hunger Games in Takeshis Castle mit so einer Spur von, weiß ich nicht, Germany's Next Topmodel. Weil wir erleben natürlich die Menschen gleichzeitig nicht nur bei den Spielen, die sie spielen, die sehr angelehnt sind an die Netflix-Fiktion, also sowas wie rotes Licht, grünes Licht, also die Anfangssequenz, die sehr, sehr verstörend ist, wo eine Puppe den Leuten, die auf sie zulaufen müssen, den Rücken zuwendet, und immer wenn sie angucken, müssen die Leute stillstehen. Das ist auch so ein Spiel, so irgendwie Ochs vom Berg oder sowas heißt das, also so ein Kinderspiel, das es seit hunderten von Jahren gibt. Und alle, die sich dann noch bewegen, nachdem sich diese Figur umgedreht hat, werden abgeknallt, und die es über diese Linie schaffen, gehen halt eine Runde weiter. Das gibt es da, nur dass die Leute eben nur Gotcha-mäßig abgeknallt werden.
Ja, aber sie werden mit Farbbeuteln
abgeknallt. Mit Farbbeuteln, genau.
Das ist ja schon auch gewisserweise, du bist ja sensibel, hast ja sensibler auf den Killer reagiert als ich, aber ich fand das schon auch ziemlich krass, dass die Leute da mit Farbbeuteln einfach abgeschossen werden. Und es ist auch sehr interessant, wie die Kandidaten der Show dann reagieren. Manche ergeben sich wirklich in ihr Schicksal, tun das, was man von ihnen erwartet, und sinken wie in so einem Film erschossen zusammen. Einige sitzen einfach nur kopfschüttelnd da, sehen den Farbfleck auf ihrem Overall und schüttel den Kopf.
Ja, das Commitment. Die können halt auch einfach echt viel Geld gewinnen. Also am Ende sind es 4,56 Millionen Dollar, die sie gewinnen können.
Das ist die größte Gewinnsumme, die jemals in einer Gameshow weltweit ausgewiesen wurde.
Ja, also es ist fett, was da gemacht wird. Ich weiß nicht, wie es jetzt angelaufen ist, sowas. Es ist halt, es wird so ein bisschen Todesgefahr insinuiert, aber natürlich nicht tatsächlich verbreitet. Ich habe dasselbe Problem ein bisschen wie mit dem Killer. So, es lässt mich halt eigentlich ein bisschen kalt. Und wenn es da an der Stelle, an der es mich nicht kalt lässt, finde ich diesen Zynismus zu simulieren, dass Menschen abgeknallt werden, gerade im Hinblick darauf, dass wir noch im Hinterkopf haben, wie das in dieser Fiktion gelaufen ist, finde ich ein bisschen inhuman. So.
Ja, kann man das durchaus so sagen.
Mich interessiert es auch einfach, also mich interessiert es von der Spielidee her gar nicht, weil ich kenne es ja schon als Fiktion. So, man weiß jetzt, es sind wirklich so, ich glaube, dieses eine Spiel, wo sie halt tauziehen über eine so einen riesen Abgrund hinweg spielen, das wird hier so ein bisschen ersetzt. Sondern das war irgendwas anderes. So.
Also ich habe nicht alle Spiele gesehen, aber es gibt schon, also man muss dazu vielleicht nochmal sagen, das haben wir am Anfang in der Beschreibung nicht gesagt, das ganze Setting, der Schlafsaal, dieser Hof, wo die Puppe schießt, die ganzen, diese bunten Treppenhäuser, die so ein bisschen aussehen wie so nach so einem Traumkindergarten, diese ganzen wirklich tollen Production Designs, die man aus dieser koreanischen Serie kennt, die wurden in London nachgebaut. Also das hat schon mal einen unheimlich großen Production Value, diese Spielshow. Die Sets sind auch wirklich riesig. Also da kann man jetzt dem Ganzen nichts vorwerfen. Also das ist schon Fanservice. Also wer ein Fan von Squid Game ist, der sieht sozusagen seine Kulissen und seine Versuchsanordnungen hier. Aber mich hat die Serie, dich lässt sie ratlos, mich hat sie richtig abgestoßen. Also
ratlos habe ich vorher zum Killer gesagt.
Okay. Dich hat sie emotional nicht.
Nee, sie hat mich kalt gelassen, und da, wo sie mich nicht kalt gelassen hat, hat sie mich auch abgestoßen, weil ich das zynisch und menschenverachtend finde, was sie da machen.
Ich finde es auch wirklich tatsächlich menschenverachtend, weil ich habe auch den Eindruck, diese Kandidaten, die da in diese 456 Kandidaten, die dann natürlich dann auch, wie es in solchen Spielshows, in solchen Reality-TV-Formaten ist, die sieht man dann immer zwischendurch auch mal, wie sie Interviews geben, in irgendwelche Talking Heads, in irgendwelchen Zwischenschnitten. Ich hatte so den Eindruck, 80-90% von denen sind Amerikanerinnen und Amerikaner, und das war so ein richtiges Trash-Publikum. Also man hat so ein bisschen so Trumps Post-Trump, Prä-Trump, ja. Keine Ahnung, Amerika, die Verzweifelten. Also da ist durchaus ein Transfer zu spüren zwischen der Fiction-Serie und dem Reality-TV. Mhm. Da haben nämlich auch ein paar Leute gesagt, ja, ich bin total verschuldet. Und natürlich haben sie das, diese Szenen dann auch verwendet. Oder ich brauche das Geld unbedingt. Ich bin mir sicher, halt dann auch mit diesem amerikanischen Sportsgeist. Ich bin mir sicher, ich werde der eine sein. Wobei das ja völlig absurd ist, dass man von 456 Leuten ausgerechnet der Einzige ist, der da diese ganzen Spiele übersteht. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, das ist doch toll, dass sie das genauso machen wie in der Fiction-Serie, nur eben ohne Sterben. Aber ich finde es tatsächlich extrem zynisch und menschenverachtend und dazu eben auch noch ein bisschen langweilig, weil man die Spiele ja schon kennt.
Ja, und so Scripted Tears halt einfach, ne? Also es ist so berechenbar, wie sie dann sollen ein bisschen intrigieren gegeneinander und müssen sich natürlich gegenseitig ausstechen. Und dann gibt es so Interaktionen, es gibt Grüppchenbildung und sowas. Und das ist alles wahnsinnig berechenbar.
Ja.
Also die Leute, lass die Finger davon. So, also wer jetzt wirklich richtig Squid Game Fan ist ein bisschen auf Turkey, weil die zweite Staffel ist in Arbeit, aber wird wahrscheinlich
2025,
erst genau ja. wahrscheinlich erst 2025 erscheinen, weil sie sich da viel Mühe mitgeben. Also dann guckt euch das an, vielleicht werdet ihr da irgendwie.
Ich bin ja Fan von Squid Game und ich finde es schlimm. Also ich will das nicht gucken.
Ja, dann
weißt du übrigens, wie viel Netflix mit Squid Game verdient hat?
$150?
Nee, 900 Millionen Dollar. Ja, also knappe Milliarde. Das ist die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten.
Ich fand Squid Game auch schon nicht so überragend. Das ist halt, dass es mich so hingerissen hat, wie viele Leute. Also von daher bin ich nicht das Publikum.
Gut, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Das habe ich dir eine Serie verschrieben. The Curse läuft seit 12.01. 10 Folgen im Wochenrhythmus. Das heißt, momentan kann man erst 2 Folgen sehen. Und The Curse ist, wie soll man sagen, manche Leute sagen, es ist eine schwarze Komödie, ist von Benny Safdie und Nathan Fiedler, der auch eine der beiden Hauptrollen spielt. Und es geht um ein Ehepaar in 30ern, Whitney, gespielt von der großartigen Emma Stone und eben ihrem Ehemann Asher, besagt der Nathan Fiedler. Und die sind in so einer Kleinstadt in Neumexiko und lassen da eine Doku oder Doku-Soap oder Doku-Serie über sich selbst drehen, weil sie sehen sich als Weltverbesserer. Sie wollen dort Passivhäuser bauen. Sie wollen Gentrifizierung verhindern. Also sie wollen dafür sorgen, dass die Umwelt besser wird und die Menschen glücklicher. Sie sehen sich sozusagen als Engel, die da in diese Kleinstadt gekommen sind, um das Leben besser zu machen. Und weil der eine, also der Mann, der Asher, einen Freund hat, der Filmemacher ist, lassen sie da, und er sagt, ja, er kann diese Idee verkaufen, lassen sie eine Doku darüber drehen. Und man guckt jetzt diesen Leuten dabei zu, wie irgendwie unheimlich viel schief geht und wie sie auch von einem Fluch belegt werden, von einem kleinen Mädchen. Und irgendwie, es ist schwer, diese Serie zu beschreiben. Jan, übernimm bitte mal.
Es ist tatsächlich, also der Twist dieses Films ist, dass er irgendwie so ein Mädchen dazu bringen soll, glücklich in die Kamera zu gucken und deswegen soll er ihr Geld geben. Und er hat aber in seinem Portemonnaie nur einen Huni, gibt diesem Mädchen den Huni und sagt, hier ist für dich, damit du ein besseres Leben hast oder irgend sowas in der Art und will danach aber wieder was zurückhaben, weil er eigentlich nur einen Fünfer geben wollte. Und das Mädchen verflucht ihn daraufhin. Und das ist auch so, man könnte jetzt denken, das ist so ein Mystery-Stoff, der da jetzt draus wird.
Du dachtest ja erst, das wäre eine Mystery-Serie,
genau,
als ich gesagt habe, The Curse.
Hatte ich so ein bisschen Angst vor und dann habe ich es geguckt, du hast es mir aber auch schon erzählt. Und dann hat sich gezeigt, dass dieser Fluch halt einfach nur ein Symbol oder eine Stellvertreterin ist dafür, dass was es mit den Leuten macht, dass sie nämlich plötzlich Angst haben, ihr Tun könnte irgendwelche Konsequenzen haben, die sie nicht im Griff haben, die nicht kontrollierbar und planbar sind. Und deswegen, ich habe auch nur 2 Folgen gesehen, mir waren noch nicht verfügbar.
Ja.
So. Aber es macht einen sehr, sehr, sehr originellen, interessanten Eindruck.
Ja.
Also es ist die Art und Weise, wie es gefilmt, geschnitten, inszeniert, es ist besonders. Die ganze Bildsprache ist besonders überhaupt. Also weicht stark ab von dem, was man sonst gewohnt ist. Ohne dass ich jetzt beschreiben könnte, was das eigentlich ist. So, das sind manchmal einfach nur so Einstellungen. So, hä? Wieso steht die Kamera jetzt da? So, warum gehen die da durchs Bild so?
Also die Kamera, wird auch oft thematisiert in Texten über die Serie. Die Kamera ist oft so ein stiller Beobachter, der praktisch von, ich glaube, gleich die erste Szene, da interviewen sie so ein armer Mann, dem sie was Gutes tun wollen da in dem Ort, der halt seine Mutter krebskrank und so weiter, und die Kamera nähert sich von so ganz weit weg und guckt aus dem Fenster, und es ist immer so ein bisschen wie versteckte Kamera.
Ja. Ist auch so eine, ist auch ein bisschen wie eine Mockumentary aufgebaut,
genau.
Also so eine Mockumentary-Fiction. So.
Und kennst du Nathan Fiedler, der Typ, der den Mann spielt und der auch der Filmemacher ist?
Ja, ich habe ein bisschen geguckt, was er so gemacht hat.
Das ist ein kanadischer, früher hätte man gesagt Comedian, und der macht halt sehr, sehr spezielle Projekte. Und eins seiner letzten, die sehr viel Furore gemacht haben, habe ich mir auch mal eine Folge jetzt angeguckt, aber auch habe ich auch schon lange auf der Liste, ist The Rehearsal. Kann man bei Sky sehen. Das ist eine hochgelobte, auch, ja, wie soll man sagen, Documentary, Mockumentary, wo er, das ist eine ganz abgefahrene Idee, er tritt da auch auf und er sagt, er findet Menschen, einfache Menschen aus dem Volk, oft unsichere Menschen, die irgendwie ein Problem haben. Sie fürchten sich vor irgendeinem Geständnis, vor irgendeiner Situation, vor irgendeinem Lebensereignis. Und er sagt, pass auf, ich übe das alles mit dir. Und dann bauen sie, das ist eine HBO-Serie, bauen sie
alle... Bist du jetzt bei Rehearsal oder wo bist du jetzt?
The Rehearsal, ja, okay. Dann bauen sie alle Sets, alle Situationen wirklich akribisch nach, mit ganz hohem Aufwand, engagieren Schauspieler und tun praktisch wie so einen Entscheidungsbaum kreieren, wo man sagt, ja, wenn sie das sagt, dann sagst du das. Und so sollen die praktisch diese Situation vorher üben. Mhm. Das ist total skurril, ich breche jetzt auch ab, aber es wird hochgelobt. Und das ist dieser Nathan Fiedler, der macht halt extrem merkwürdige Sachen und ist wirklich einer der obskursten, aber auch meistbeachtesten amerikanischen Filmemacher momentan in diesem irgendwie Comedy und dann doch nicht, doch ernst irgendwie
schon. Ja, es ist so ein bisschen eine formalistische Kritik von uns beiden so. Das heißt, die Art und Weise, wie er das umsetzt, ist wirklich ganz besonders. Auch die Musik, die ist so ganz leierig und unberechenbar und sowas. Das sind viele Sachen, die wir beide sonst häufig kritisieren an fiktionalen Formaten. Also so ein strikter Konventionalismus zum Beispiel. Das wird hier alles aufgebrochen. Ich habe aber trotzdem auch, also nach dem bisschen, was ich gesehen habe, frage ich mich so, okay, also der basht hier massiv das, was hierzulande so von den AfD-Fackern halt sowas wie linksgrün, versiffter, woker, Gutmenschen-Duktus ist, sowas. Ja, der geht mit denen hart ins Gericht. Mhm. Und ich finde, das dockt so ein bisschen an so populistische Kritik an Menschen an, die versuchen vielleicht einfach nur aus ihrem eigenen Wertekosmos heraus etwas Gutes zu bewirken, was nicht immer gut sein muss.
Verstehe ich.
Aber hier so ein bisschen durch den Kakao gezogen wird.
Und das Wokeness wird hier schon aufs Korn genommen, aber auf der anderen Seite ist die Serie in ihrer Machart so speziell und auch so sperrig, dass, glaube ich, die nur ein kleines Publikum erreichen wird und garantiert kein Publikum, was ansonsten dem Populismus hinterher.
Nee, Stefan Brandner würde nichts verstehen von der Serie. Der würde davor stehen und würde dann, glaube ich, erstmal so spontan, jetzt sage ich wieder irgendwas rechtsradikal kritisierbares. So. Nee, also das klappt einfach nicht so. Das können Leute, die populistisch ticken, die checken das nicht. Deswegen hast du wahrscheinlich recht. So könnt ihr gucken.
Diese, ich habe tatsächlich mal geguckt, dieses Espanolia.
Der Ort.
Dieser Ort, genau, wo es spielt, ist tatsächlich ein realer Ort. Es ist eine 10.000 Seelengemeinde im Norden von New Mexico. Also, ich glaube, Nathan Fiedler, ob ihr jetzt The Rehearsal guckt, The Curse, oder es gibt noch ältere Shows von ihm, er tritt da auch immer selbst auf. Mhm. Er ist immer auch Akteur in diesen Dingen. Ich sage auch noch nicht mal, dass ich der größte Fan von dem Typen bin. Also ich finde auch nicht alles toll, aber es ist auf jeden Fall so abgefahren und so speziell, dass man sich das selber mal angucken muss, um darüber zu staunen. Und Emma Stone ist sowieso immer einschalten wert. Also ist einfach eine der größten.
Genau, die adelt wirklich fast jedes Format, in dem sie teilnimmt. So. Und es ist so, ich glaube auch am Ende ist es eine Geschichte, die uns was davon erzählt,
wie schwierig ist es so im medialen Kapitalismus, es geht ja auch viel darum, um diese Aufmerksamkeitsökonomie und sowas wie Liebe und Halt zu finden. Also die versuchen halt unter öffentlicher Beobachtung, versuchen sie sich selber so zu verorten und ihre Wünsche und Sehnsüchte und sowas miteinander klar zu bekommen. Und dadurch ist es halt auch eine Beziehungsgeschichte, viel mehr vielleicht sogar als so eine Geschichte über die, also sowas wie Mann beißt Hund oder sowas, also so eine Medienkritik oder sowas ist. Aber ich kann es noch nicht absehen. Ich bin gespannt,
Ich bin auch gespannt, als ich gesehen habe, die Serie hat, ich weiß nicht, die erste Folge hat ja eine gute Stunde. Ich weiß gar nicht, die zweite Folge ist auch nicht viel kürzer.
Ja,
so um den Dreh. Also wenn das wirklich eine Erzählung ist, die über 10 Stunden geht oder 9 Stunden, ist auch eine ganz schöne Strecke. Ne?
Eine Strecke,
also die ist auch schon recht langsam, die Serie.
Ja.
Aber da passieren wirklich immer wieder zwischenzeitlich Sachen. Ich glaube, die FAZ hat es irgendwie geschrieben, hat Meister des Fremdschämens oder so, hat sie den Fiedler bezeichnet,
ja.
Das trifft es auch ein bisschen.
Naja,
Fremdscham für Profis war die Überschrift.
Aber die FAZ findet es natürlich spitze, dass die grüne Klientel so aufs Korn genommen
diesen
wird.
Diesen Aspekt, Jan, den finde ich tatsächlich, denn du hast natürlich recht, aber ich sehe den eher als kleinen Aspekt.
Ist ein Randaspekt, das stimmt.
Ne? Also The Curse, ich glaube, sehr spezielle Serie, müsst ihr euch euer eigenes Urteil drüber bilden. Und damit zu einer Serie, die Jan sozusagen mir verschrieben hat und die auch bei einem kleinen Anbieter kommt, nämlich bei Magenta. Seit 17.11. 8 Folgen. Ich glaube, die sind auch alle schon da vorhanden.
Ich glaube, die wurden geblockt, ja.
Auf einmal reingestellt. Ja. Und zwar geht es um Lucky Hank, die neue Serie von Bob Odenkirk.
Ist es von Bob Odenkirk? Also auf jeden Fall mit
Bob Odenkirk.
Ja. Die Eingeweihte kennen ihn als Better Call Saul oder als Saul aus Breaking Bad.
Jetzt muss ich mal fragen, ich bin ja, jeder Kritiker hat ja so, oder jeder Journalist, der sich mit den Themen beschäftigen, mit denen wir uns beschäftigen, hat ja so Blindspots. Und mein Blindspot ist, ich habe noch nie in meinem Leben auch nur eine einzige Folge Better Call Saul gesehen.
Okay.
Also das muss ich mal irgendwann, wenn ich an einem langen Krankenstand im Bett liege, oder wie viel sind jetzt da, 4, 5 Staffeln?
Das stimmt,
was?
Ja.
Also ich habe alle Breaking Bad Folgen gesehen, aber bist du Kenner und Fan von Better Call Saul?
Ich habe einiges davon gesehen, weil ich bin jetzt nicht so ein Fan. Ich bin großer Breaking Bad Fan, aber nicht so ein krasser Better Call
Saul. Viele Leute sagen ja sogar, oder es gibt nicht wenige Leute, die sagen, Better Call Saul wäre vielleicht sogar die noch bessere Serie.
Weiß ich, schwer zu vergleichen, nur weil da Bob Odenkirk mitspielt. Hier spielt er auf jeden Fall einen Englischprofessor, der so in den besten Jahren ist, glaube ich, sowas für einen Englischprofessor.
Sagen
also
die
sowas um die 60 rum, glaube ich, der so im Schatten seines übermächtigen Vaters, der in derselben Branche tätig war, seine Karriere in so einem Mittelklasse-College in Minnesota ausklingen lässt. Ist das Minnesota?
Pennsylvania
ausklingen lässt.
Also Provinz.
Lässt. Ja, in der Provinz ausklingen lässt. Und so seine beginnende Midlife-Crisis, oder wahrscheinlich ist es sogar schon eine ausgelebte Midlife-Crisis, an seinen Studierenden auslässt vor allem, die er so ein unglaubliches Desinteresse spüren lässt und gleichzeitig aber auch so eine Arroganz von oben herab zu wissen, was sie können, was nicht. Und dann macht sie da teilweise ganz schön rund. Und das ist so ein bisschen die Geschichte, die wir da verfolgen. So.
Hattest du gesagt, dass er Englischprofessor ist?
Ich weiß es
jetzt nicht mehr, ne?
Weil
es ist schon ein Unterschied, ob er jetzt Physikprofessor ist oder
also
es geht um Schreiben, ne? Um kreatives Schreiben.
Genau, ich habe Englisch.
Vielleicht habe ich darüber gehört.
Nee, Physikprofessor ist er nicht. Und man schaut ihm halt dabei zu, wie er in seinem eigenen Saft schmort, nicht so richtig rauskommt aus seiner Pfanne, aber eigentlich noch mal raus möchte. Und also du hast es ja vorher nicht, du hast da vorher gar nichts von mitbekommen, ne? Wie fandst du das?
Also ich habe die 2 Folgen, die mir zugeschickt wurden, gesehen und ich dachte am Anfang, als ich die erste halbe Stunde, ersten 20 Minuten gesehen habe, dachte ich, oh Gott, ich glaube, da schaffe ich nur eine Folge von. Weil die erste Szene ist super. Also Bob Odenkirk ist halt ein super Schauspieler, das muss man einfach mal sagen. Und die erste Szene sind so 5 Minuten Dialog, eher in so einem kleinen Seminarraum mit Studierenden. Und es gibt halt ein Streitgespräch. Und danach lernen wir seine Frau kennen, seine Staff-Kollegen in diesem Englisch-Department, in diesem kleinen College. Und da fand ich dann doch relativ viel öde Figuren oder so Figuren, die irgendwie nicht so richtig, ja, mich nicht so richtig interessiert haben. Und dann dachte ich, oh, jetzt musst du nochmal so einem alten weißen Mann bei seiner Krise zugucken und so. Aber dann, je länger ich die Serie geguckt habe, fand ich die immer charmanter, muss ich sagen. Also die Figuren gewinnen dann so ein bisschen an Profil. Und die Dialoge sind fein, die kleinen Szenen, das ist alles sehr viel Alltag, das ist keine Serie, wo große Sachen passieren.
Nee, aber auch so ein abgehobener Alltag, weil es geht ja um Literatur, also ja. es sind ja keine Automechanikerinnen, sondern es sind genau. Leute, die wollen irgendwann mal kreativ schreiben und so weiter. Und es ist so, was halt das Beste, was so eine Serie machen kann, ist, wenn sie stellt ja so ein bisschen diesen, so eine Empathieoffensive für so alte weiße Alpha-Hammel wie ihn. Und sie kritisiert diese Figuren, kritisiert alle Figuren auch in diesem Board, in dem er so der Vorsitzende ist. Die sind alle so ein bisschen durchgeknallt, die Leute an dieser Fakultät, und alle ein bisschen machtversessen und alle ein bisschen profilneurotisch. Und er diese Serie kritisiert sie, ohne sie verächtlich zu machen. Ja. Also ab und zu passiert auch das so. Manchmal kriegen dann manche Leute ganz schön einen reingewischt. Aber die Serie schafft es aber trotzdem immer so ein bisschen den Draufblick zu behalten und nicht zu werten und so weiter. Und Bob Odenkirk dabei zuzuschauen, wie er an seinem eigenen Alltagsprozess verzweifelt und an seiner eigenen Bedeutungslosigkeit, an der drohenden. So auch so im Zusammenspiel mit so einem früheren Kollegen, der viel, viel erfolgreicher ist, mit dem er vor 20 Jahren noch so auf Augenhöhe.
Der eine reale Figur übrigens auch ist, ne?
Spitzenfigur.
Den gibt's wirklich. Also dieser Schriftsteller, ich habe jetzt gerade, die zweite Folge heißt so wie der Schriftsteller, ja. Ich habe das dann gleich gegoogelt, diesen Schriftsteller gibt es wirklich, es ist wirklich ein ganz bekannter Schriftsteller in den USA, und dann habe ich geguckt, ob der sich vielleicht auch selbst spielt, weil ich kannte ihn nur im Namen nach, wusste aber nicht, wie er aussieht, aber es ist ein Schauspieler.
Ja. Es ist tatsächlich aber so, die will uns jetzt nicht die Welt neu erklären und so. Und die will auch nicht das Serien, horizontale Serienfernsehen neu erfinden oder sowas, sondern die erzählt einfach eine Kleinstadtgeschichte mit Kleinstadtmenschen, die Kleinstadtprobleme haben und versuchen damit klarzukommen. Und dabei aber was mir wirklich ganz, ganz positiv aufgefallen ist, ist diese tolle Love Story mit seiner Frau Lily. Die wird von Mireille Anners gespielt, kannte ich vorher nicht.
Ja, das ist die amerikanische Kommissarin Lund, ne? Also die hat schon in vielen Serien Hauptrollen gespielt. Die hat sozusagen die von der dänischen Kultserie, die amerikanische Version, die Kommissarin gespielt.
Okay, ja, also das ist ja kein unbeschriebenes Blatt. Und diese Liebesgeschichte von diesen beiden, die schon sehr lange miteinander zusammen sind, eine Tochter haben, die natürlich von ihm nichts wissen will oder ihn verachtet, das ist so, die ist auf so eine Art gleichzeitig empathisch und distanziert, die unglaublich viel, glaube ich, widerspiegelt über alte Ehen, aber auch da wieder niemanden verächtlich macht oder durch den Kakao zieht, sondern sich einfach diese beiden Leute anschaut und guckt, wie sie miteinander klarkommen, und sie natürlich als starke Frau, die erfolgreicher ist als er in ihrem Beruf so und dadurch natürlich seine Profilneurose nochmal verstärkt, dass die trotzdem irgendwie immer auf seiner Seite bleibt und dass die sich immer wieder versuchen zusammenzuraufen. Das ist eine ganz, ganz schöne Liebesgeschichte, finde ich, auf jeden Fall.
Stimmt, also ich hatte auch überlegt, ja, wovon erzählt die Serie eigentlich? Also das ist auf jeden Fall eine Serie über Glück und Sehnsucht und Unglück in der Provinz. Es ist auch ein Film über Universitätsbetrieb ein bisschen. Es ist natürlich eine Serie über das Altern. Es ist ganz, ganz stark eine Serie über Literatur, weil immer wieder zwischendrin über Schreiben gesprochen wird. Und aber du hast recht, es ist auch eine Serie, die von alten Ehepaaren oder einer alten Liebe erzählt. Also eigentlich ist es obwohl es am Anfang so zynisch daherkommt und Bob Odenkirk ja auch so ein bisschen prädestiniert ist für zynische Charaktere, ist es eigentlich eine der warmherzigsten Formate, was wir heute besprechen.
Ja, das stimmt.
Und vielleicht nochmal zum Abschluss, ich habe mir mal geguckt, weil es hieß, die Serie basiert auf dem 1997 veröffentlichten Erfolgsroman Straight Man da sind wir wieder beim Pulitzerpreis, den wir ja letzte Woche hatten, oder vor 3 Wochen, von Richard Russo. Der hat den Pulitzerpreis 2002 für Empire Falls gekriegt. Da ist übrigens auch eine Miniserie von HBO draus geworden. Und für mich ist es dann rund geworden, weil so Geschichten über alte weiße Männer, die über ihre nahende oder schon existente Bedeutungslosigkeit nachdenken, solche Stoffe waren natürlich vor 25 Jahren noch viel moderner, als sie jetzt sind. Deswegen haben sie sich vielleicht fast ein bisschen zu viel Zeit gelassen mit der Serie.
Weiß nicht, aber vielleicht mussten sie so lange warten, bis Bob Odenkirk
das richtige Alter hatte.
Genau, bis der das spielen kannte. Also ich finde, es ist altes Fernsehen auf eine Art, aber weil halt auch also die Alma Mater, in der er sich bewegt, so gerade die Studis, die sind natürlich auch alle sehr viel jünger. Dadurch wird das auch immer wieder ein bisschen generationenübergreifend gegroundet. So. Also ich fand die ganz, ganz herzergreifend. Also
ja, sie ist sehr charmant, die Serie. Ja. Fand ich jetzt auch. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich die noch weiter gucke.
Kann ich mir auch vorstellen. Ja.
Ja, und damit kommen wir zu unseren deutschen Abbindern, wobei es relativ viele Abbänder sind. Nämlich jetzt vergleichen wir erstmal, oder vergleichen hört sich so akademisch an, wir haben zwei Dreiteiler, zwei Doku-Dreiteiler. Der eine, den könnt ihr jetzt schon sehen in der ARD-Mediathek, das ist die hautnah beobachtete Banddokumentation Echt, unsere Jugend, also über das Bandphänomen Echt, die sozusagen 30 Jahre nach ihrer Gründung der Sänger und mittlerweile ja auch ganz gut beleumundete Regisseur Kim Frank hat sozusagen ihre Tonnen von Videomaterial durchgeguckt, was die Band immer wieder mit ihren kleinen, wie hießen die, Campcorder, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Damals in den 90ern und Anfang der Nullerjahre aufgenommen hat. Also da hat er wahrscheinlich auch so ähnlich wie Annette Hess mit ihren Prozess-Soundfiles wahrscheinlich ungefähr genauso viele Stunden oder noch mehr Stunden, natürlich sehr viel belangloseres Material gehabt, nämlich von jungen Leuten, die überraschend eine Band am Start hatten, die ja Nummer-1-Album hatten Ende der 90er Jahre und auf der Bravo waren und ein Teenie-Phänomen. Das ist eine dreiteilige Doku. Und dann kommt, wie von Geisterhand gezaubert, eine Doku am 23.11., also nächste Woche, die sehr gut dazu passt, ist auch in der ARD-Mediathek zu finden. Und die heißt Die Viva-Story, zu geil für diese Welt. Und die hat den Aufhänger, dass am 1.12. oder Anfang Dezember auf jeden Fall 1993 das deutsche Musikfernsehen Viva, die Älteren werden sich daran erinnern, gegründet wurde und sozusagen auch so ein bisschen so ein Gamechanger für unsere Popkultur und ja unsere 90er Jahre dargestellt hat. Findest du es okay, dass wir die beiden Dokus in einem Blog besprechen, Jan?
Also ist ja jetzt auch ein bisschen der Not geschuldet, weil wir uns nicht entscheiden konnten, welches davon man jetzt
dann rauskicken würde. Ich finde auch beide besprechenswert.
Ich finde, genau, ich finde sie auch beide gut. So, es ist halt dieser Band Echt zuzuschauen, beim Großwerden, während sie weiterhin aber klein sind. Also die fangen halt an, als sie 15, 16, 17, der Älteste 17 sind und werden
die
dann...
Die haben sogar schon angefangen, weil es gab vor Echt die Band 7up. Ich glaube, die haben schon als Elfjährige zusammengespielt.
Ja, genau. Die heißen ja auch nicht umsonst Echt. Also die haben sich tatsächlich als Freunde zusammengefunden und sind dann innerhalb kürzester Zeit richtig ins Rampenlicht reingeplattert. Und zwar genau in dieser Zeit, in der Viva halt auch groß geworden ist. Ne? So Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Ich weiß gar nicht, ob es noch bis in die Nullerjahre reinging.
Ja, also ich glaube, Freischwimmer, dieses Nummer-1-Album ist gleich von 99.
Ja.
Und dann ihr letztes Album, Recorder, ist 2008.
Ja, guck mal. Ja. Also das heißt, das überlappt sich so ein bisschen und Echt ist tatsächlich so eine Oral History. Das wird erzählt von dem Kim Frank vor allem und wir erleben dabei so eine kritische Selbstreflexion über das, was damals passiert ist. Ich will da auch gar nicht so viel drüber erzählen, sowas. Es hat, finde ich, zwei Ebenen. Das eine ist, wir erleben dabei sozusagen, wie die Aufmerksamkeitsökonomie langsam Fahrt aufnimmt. Damals halt noch für die Generation Videokamera oder was du gesagt hast. Das heißt, es gab überhaupt noch keine Portale oder Austauschmöglichkeiten. Man musste fürs Telefonieren tendenziell sogar noch in eine Telefonzelle gehen. Und das hat so ein bisschen so diese Aufmerksamkeitsökonomie der heutigen Zeit, also der Generation iPhone, vorweggenommen, weil die wirklich echt viel Found Footage haben. Also sie sind viel gefilmt worden und haben sich auch selber viel gefilmt. Und wir erleben also so ein bisschen so eine Katharsis dieser Band, sowas, dieser fünf Jungs, von denen die mehr oder weniger erfolgreich geblieben sind. Und dem dabei zuzuschauen, wie sie sich selber heute analysieren und auch ihre eigenen Fehler, die sie damals gemacht haben, insbesondere Kim Frank, reflektieren und annehmen und akzeptieren, was sie miteinander gemacht haben, das ist, finde ich, schon ein starkes Stück.
Teilweise ist es, also Kim Frank kommentiert das oder spricht den Off-Kommentar, in sehr einfachen Worten, aber sehr ehrlichen Worten. Also er hat sich für eine sehr einfache Sprache, da wird nichts überhöht. Das ist sozusagen das Gegenteil von The Killer. Da ist überhaupt nichts Feuilleton. Aber dafür ist es schmerzhaft ehrlich. Er erzählt alles so, wie es war oder wie er es gesehen hat, ganz direkt. Und dadurch baut sich zusammen mit diesem sehr authentischen Material über, keine Ahnung, Abstürze, Depressionen, einfach nur Blödsinn, aber natürlich auch große Erfolge, die man gefeiert hat, baut sich eine unglaubliche Intensität auf.
Ja, über das diese ist wirklich intensiv.
Ungefähr 3 Stunden oder 2,5 Stunden. Ja, ne? Also
ja. Das hat mich auch überrascht, diese Intensität, weil echt ist natürlich auch so wie Tokyo Hotel so ein Phänomen, das damals sehr verächtlich oder abschätzig behandelt wurde ganz oft. Also so Leute, die so aus dem Indie-Rock Kontext, die fanden die halt eher lächerlich, sowas so. Und man merkt aber auch, dass da echte Musiker dahinter stecken und sowas. Man lernt auch tatsächlich was über die Mechanismen der Popkultur der damaligen Zeit. Und das ist dann ja auch wieder so die Überleitung zu dieser Viva-Doku, wo die ein wichtiger Faktor sind. Also du siehst auch in der Viva-Doku immer mal wieder echt. So.
Genau. Also wir haben jetzt gerade die beiden Alben 99 und 2001 erwähnt. Das erste Album, was auch schon ein Überraschungserfolg war, war ja aber auch schon dann 97 oder sowas. Das heißt, die haben... Also Viva hat auch für den Erfolg von echt mitgesorgt. Ja, ja. Und darum geht es im Prinzip auch in dieser Viva-Doku. Die kam ja einfach zu einem Zeitpunkt, 93 kam dieser Sender. Ich sag mal so, es war einfach eine der besten Geschäftsideen jener Zeit, weil es gab die jungen Leute, deren Themen fanden im normalen Fernsehen nicht statt. Es gab zwar MTV, aber das war englisch und cool. Und auf einmal hatte jemand die Idee, wir machen hier in Köln ein Fernsehstudio und stellen irgendwie so unseresgleichen, also irgendwelche Kids von der Straße, die ein bisschen cool oder ein bisschen lustig sind, vor die Kamera und die sagen dann auf Deutsch, so wie in der Schnabel gewachsen ist, irgendwelche Musikclips an. Und die Musikindustrie, damals ja noch vor illegalem MP3-Download und so weiter noch gut im Saft, was die Verdienste betraf. Die haben natürlich dann ein super Sprachrohr bekommen in Form von Viva, was ihnen sozusagen Verkaufszahlen nach oben getrieben hat. Und das war sozusagen eine Win-Win-Situation für alle. Also für die Leute, die es geguckt haben, für die Leute, die diesen Sender erfunden und gemacht haben, und für die Musikindustrie.
Für alle, genau, ja. Und das war aber vor allem, und das kommt auch in dieser Doku raus, so eine Bereitschaft, die damals noch existierte, die, glaube ich, heute komplett verloren gegangen ist, einfach Leute machen lassen.
Ja.
So, dass etwas nicht komplett durchdekliniert ist und durchgerechnet und durchkalkuliert ist, dass ein Unterhaltungsformat, in diesem Fall sogar ein ganzer Unterhaltungssender, einfach so vor sich hin wachsen darf. Und das zumindest eine Zeit lang, also als es dann immer enger wurde, das wurde dann so Mitte der Nullerjahre, also auch diese drei Teile, die wir sehen, einmal ist der Entstehungsprozess, dann der zweite Teil ist so ein bisschen, wo sie so den Gipfel erreicht haben.
Mit und Viva im dritten, 2 und Viva so diesen 2. ganzen tollen Formaten.
Genau, ja. Und im dritten Teil geht es halt nur noch bergab. So, da wollten sie an die Börse und dann kamen die Klingeltöne und dann kam 9/11 und das wird dann auch alles
YouTube.
So. Auch alles wieder so Oral History, das heißt, wir erleben sehr, sehr viele von den Leuten, die das damals gemacht haben, insbesondere Nils Buckelberg, Colin Ulm, Fernandes, sind die erzählen uns sozusagen diese Geschichte von damals und heute und was es damals alles bewirkt hat für und heute noch Auswirkungen hat. Und das ist, also ich würde sagen, die will nichts falsch machen, diese Doku, und macht dabei sehr viel richtig. Also es ist tatsächlich es ist durchaus konventionell gemacht, die sitzen immer wieder beieinander, die Leute, und von damals mit dem Alterungsprozess von heute und sind ein bisschen gespielt überrascht darüber, hey, du siehst ja noch aus wie früher, und gleichzeitig halt gemischt mit dieser unfassbaren Videokultur, die damals so explodiert ist, so mit YouTube dann aber auch wieder auf eine ganz andere Art. Also es ist so, gleichzeitig hast du total was für dein nostalgisches Gemüt, für Leute, die in den 90ern groß geworden sind oder in den Nullern. Andererseits hast du aber auch echt so ein soziokulturelles Milieustudienstück, und du hast aber auch ein bisschen was fürs Herz, wenn du die Leute, die dich damals begleitet hast, wieder siehst und so.
Genau,
alles dabei.
Sie haben ja, es ist wirklich auch nochmal, ich fand es nochmal erstaunlich, weil sie ja, keine Ahnung, ich wusste nicht mehr, dass Klaas Häufer-Umlauf oder Oliver Pocher oder, also wie viele Leute damals eigentlich ihre ersten Schritte, oder hier Matthias Optenhövel, dass die alle mal bei Viva angefangen
Jessica
haben.
Jessica Schwarz. So, die war da, die war Moderatorin, das wusste ich nicht.
Aber ich fand auch, also in diesem ersten oder zweiten Teil, oder wahrscheinlich war es der zweite Teil, wo sozusagen die Hochphase beleuchtet wurde, da zeigen sie ja so Ausschnitte, teilweise zum Beispiel aus Stefan Raabs Show. Mhm. Wie unfassbar lustig das war, ne? Wie unglaublich frech diese Sendungen teilweise waren. Ich hatte das fast vergessen. Ich hatte das fast vergessen.
Ja.
Und man hatte damals so reingeschaltet. Das war ja so ein Programm, wo man einfach mal reingesappt hat. Damals hat man ja noch gesappt. Und ja, ach, natürlich hat man auch mal gelacht, aber ich war jetzt nie so, dass ich dachte, hey, guck, ich muss jetzt Viva gucken, weil da kommt Stefan Raab. Aber natürlich lief er manchmal, wenn man angemacht hat. Und heute siehst du wirklich, wie, was für ein geniales Talent er und auch ein paar andere waren.
Ja. Ja, auch auf eben diese komplette Furchtlosigkeit, die sie an den Tag legen. Wenn ich meine, die haben da wirklich mit den absoluten super mega Superstars der Popkultur, die saßen im Studio und die konnten entweder teilweise nicht mal richtig Englisch, um denen ihre Fragen zu schildern. Und dann wussten sie eigentlich auch gar nicht, was sie wollten. Und sie wollten halt vielleicht auch einfach ein bisschen Fandom transportieren und so weiter. Es war aber egal. Die saßen da mit Robbie Williams und haben Robbie Williams halt irgendwelchen Bullshit an den Kopf geschmissen und geguckt, was passiert. Und es ist was passiert. Immer. Und das war, also das
so bringt die Doku super rüber. Ja. Also ich finde gerade jetzt in der Kombination, ich habe beide Dokus, alle drei Teile, also sozusagen alle sechs, wenn man sie zusammennimmt, in einer relativ kurzen Zeit gesehen, ist ein tolles Zeitbild. Und wenn man sich selber an diese Jahre erinnert, wird man da unheimlich gut abgeholt.
Ja.
Und lernt trotzdem eine Menge.
Eben, und alles in der ARD-Mediathek, also das echt schon jetzt. Und die Viva-Doku ab Freitag, glaube ich, oder irgend sowas, könnt ihr euch alles am Stück angucken. Ist relativ kompakt, beides unter 3 Stunden so. Finde ich, also unbedingt lehrreich, interessant, originell, unterhaltsam und einfach schön.
Genau. Ja, und lehrreich, interessant und schön. Das war ein schlechter Delling, ne? wir reden über eine Serie, die schon relativ lange, eine deutsche Serie in der Mediathek jetzt steht. Ich glaube, es sind schon ein paar Wochen. Die jetzt aber nochmal ganz fett in der Primetime kommt, nämlich am Mittwoch, 29.11. ARD, 3 Teile. Und ich glaube, am Freitag, 1. Dezember, dann kommen die Kapitel 4 bis 6. Es geht um die Mystery-Thriller-Serie Schnee. Du lachst schon.
Also wenn ich nur dran denke, muss
aber ich lachen. Aber Jan, ich meine, die Süddeutsche Zeitung schreibt, ich habe mir es extra aufnotiert, du hast mir den Artikel abfotografiert und auf WhatsApp geschickt. Überschrift, oder ist es aus dem Text, auf jeden Fall der Satz ist wahr, Schnee ist ein genialer Mystery-Thriller, schreibt die Süddeutsche Zeitung.
Ich habe keine
Ahnung. Und wir beide sind anderer Meinung. Nee.
Also die müssen irgendwas geraucht haben, als sie es geguckt haben. Es ist unmöglich, dass sie das, also dass sie diese Einschätzung bei klarem Verstand getroffen haben. Also ich erzähl mal kurz, worum es geht. Es geht um die Wiener Ärztin Lucia, deren Tochter Asthma hat. Deswegen zieht sie in das Alpendorf ihres Mannes, Matti, gespielt von Robert Stadlow, unfreiwillig komisch die meiste Zeit. Und diesem Kind, so bei dieser Lebensumwälzungskur, erscheint der Geist einer toten Umweltaktivistin, die 40 Jahre zuvor offenbar dabei ums Leben gekommen ist, dass sie sich gegen Umwelt, gegen Naturzerstörung durch den örtlichen Tourismus gewehrt hat. Und dieser Geist sagt der Kind, dass sie tot unterm Gletscher liegt, und da findet sie ihn dann auch gleich. Und es ist dann so der Anfang einer Art von Umwelt-Mystery-Krimi, der gleichzeitig noch so ein Familiendrama darstellt, weil die Schwiegereltern von diesen beiden sind wohl irgendwie mitschuldig daran. Das will jetzt auch nicht zu viel spoilern. Also ich hatte immer das Gefühl, wir wollen es ja kurz machen, so dass die Head-Autorin Michaela Taschek, die ist halt, wollte eigentlich einen Kurzfilm machen und ist dann immer wieder auf ihrer Tastatur eingedöst und hat dabei irgendwelchen Quatsch da reingeschrieben, und dadurch hat sie es von 15 Minuten, die das Ganze vertragen hätte, auf, glaube ich, insgesamt gefühlt 4643 Stunden gedehnt hat.
Ja, ich finde noch nicht mal, dass die Länge unbedingt ein Problem ist der Serie. Also wir können ja mal mit dem Positiven anfangen.
Hast du was?
Ja, ich habe durchaus. Ich finde, Brigitte Hoppmeier macht das erstmal ganz gut.
Ja, die macht vieles gut.
Die macht vieles gut. Man wünscht ihr öfter mal bessere Drehbücher. Ich habe auch ein Gespräch mit ihr dazu geführt. Ich finde, Brigitte Hoppmeier ist eine gute Schauspielerin. Und die Serie, die fast ausnahmslos von weiblichen Kreativen gemacht wurde, also Regie, Drehbuch, alles Produzentinnen und so weiter, sieht fantastisch aus, muss man sagen. Ja. Also es ist schon schön fotografiert. Also diese Düsterheit dieses Alpendorfes, was natürlich auch wieder Rotten heißt, ja, in Ausrufezeichen in Klammern, Rotten, und es soll halt ein Dorf im Niedergang sein. Ich finde, fotografiert ist es gut. Was mich am Anfang schon gestört hat bei der Serie, ungefähr nach 5 Minuten, war, dass da wieder zu viele Mystery-Klischees einem um die Ohren geknallt werden. Also alles, wo man sagt, der Genre ist halt das Problem. Immer, du musst die altbekannten Dinge, die man erwartet, neu variieren. Aber hier entsteht keine Varianz. Es sind einfach immer die gleichen gruseligen oder mysteriösen Dinge, die man aus tausend anderen Formaten kennt, die hier also im Staccato-Takt vorgeführt werden. Aber danach wird die Serie leider noch schlechter, weil der Plot wirklich extrem abdreht.
Alles dreht daran immer ab. Das muss, was du eben meinst, so diese Stereotypen im Keller von dieser Familie, muss irgendwie so ganz mystisch so eine Heizung wummern und es kommt niemand, der sie repariert und es gibt geheime Türen und es gibt so wunderliche Unikums, die halt irgendwie ständig hinter irgendwelchen Gardinen von komplett menschenleeren Straßen eines Dorfes, das zwar eine Pathologie hat, aber nicht mal ein Kiosk und so. Es ist alles, so das Drehbuch ist so was von derartig kompletter Bullshit. Und es geht dann dahin, der Schnee spielt eigentlich die Hauptrolle daran, weil der ja ausbleibt so. Und das hat was damit zu tun, dass die Menschen Raubbau betreiben an der Natur. Alles sehr kritikwürdig, kann man machen. Und dann ist es aber wirklich, es wird immer thematisiert, dass es keinen Schnee gibt. Und dann verschwindet das Mädchen, sie suchen sie oben auf der Alm. Und da herrscht dichtes Schneetreiben. Und zwar seit Tagen, so dicht ist da der Schnee. Und dann merken sie natürlich, so finden wir die ja nicht. Und dann einen Schnitt später sind sie an derselben Stelle. Der Berg ist wieder grün. Es gibt keinen Schnee. Und da denke ich mir so, was habt ihr denn genommen, dass es euch die Continuity und die Schlüssigkeit des Drehbuchs so scheißegal ist?
Aber dafür gibt es Wölfe, von denen ich gleich gedacht habe, die sehen überhaupt nicht aus wie Wölfe, die sehen aus wie Hunde. Das
waren Huskies.
Und dann hat mir die Brigitte Hubmeier im Interview tatsächlich gesagt, sie haben mit Wolfshunden gedreht, die jetzt auch nicht so ganz ungefährlich sind, die muss man auch gut trainieren, aber also irgendwie ist das ganze Ding extrem unglaubwürdig gewesen, bis auf so ein paar skurrile Kämpfe. Wir wollen jetzt nicht zu sehr spoilern, weil das
eigentlich müssen wir alles
verraten,
damit die Leute
es nicht gucken. In der vorletzten Folge oder letzten Folge, da gibt's einen Kampf zwischen zwei Frauen im Schnee. Hast du da auch so viel gelacht?
Ich habe die ganze Zeit gelacht, weil es einfach so lächerlich ist, dieses Format. Also ich möchte wirklich gerne wissen, was die SZ daran. Ich habe den geschrieben. Ich habe gesagt,
hast du einen Leserbrief geschrieben?
Ja, ich habe direkt an die Autorin geschrieben. So, ich möchte das wissen, was sie daran. Also wenn du das hörst, ruf mich an. Ich möchte es verstehen, weil ich habe selten etwas Schlechteres gesehen aus deutscher Produktion, auch wenn die Bilder schön sind.
Ja, also wir haben ja jetzt schon öfter Mystery aus Deutschland gehabt. Leider meistens mit einem nicht so guten Ergebnis. Also Leute, aber die Primetime wird gefüllt nächste Woche, Mittwoch und Freitag mit jeweils 3 Folgen Schnee.
Haben wir abgehandelt.
Genau. Und unser letztes Format für heute. Ich musste dich so ein bisschen überzeugen, nochmal über Jan Ullrich zu sprechen.
Ja, du hast
Bock
mehr über Jan Ullrich
bloß nicht mehr, nichts mehr über Jan Ullrich. Aber ich finde natürlich, Jan Ullrich ist ein Riesenthema, vor allem wenn er sich erstmals in der Amazon-Serie Jan Ullrich, der Gejagte, 4 Teile, ab Dienstag, 28.11. selbst stellt. Und wir hatten ja hier mal über die sehr, sehr gute Doku, ARD-Doku Being Jan Ullrich gesprochen, die ja überall großes Lob erfahren hat, die, glaube ich, sogar auch dir gefallen hat. So kann ich, Und ich habe mir tatsächlich auch überlegt, ja, was will man denn dann noch Neues erzählen, wenn man jetzt noch eine Amazon-Doku macht. Aber die hat natürlich 2 Pfunde, mit denen sie wuchern kann, die Serie. Einmal, Jan Ullrich ist in der Serie sogar selbst drin, da wird bestimmt auch ein bisschen Geld geflossen sein. Mhm. Der fährt tatsächlich dann nochmal so auf dem Rad so bestimmte Stationen ab, Lebensstationen, auch die teilweise natürlich auch identisch sind mit wichtigen Etappen, die er gefahren ist, und stellt dann sein Rad an den Rand und erzählt dann sein Leben. Und das andere Pfund, mit dem die Serie wuchern kann, ist, sie ist von Sebastian Dehnhardt, und der hat ja mit Nowitzki, Der perfekte Wurf, und Klitschko so 2 der besten oder klassischsten Sportfilme oder Sportbiografiefilme in Deutschland gemacht, und der Mann kann einfach erzählen und mit der Kamera umgehen. Ja. Deswegen finde ich, ich habe jetzt 2 von 4 Folgen gesehen, finde ich die Serie aus den genannten Gründen auch sehr sehenswert. Wie ging es dir? Wie viel hast du gesehen?
Ich habe mir nur die Trailer angeguckt.
Ach, du hast dir nichts davon angeguckt. Nee, kannst du eigentlich da gar nicht mitreden?
Nee, ich kann nicht inhaltlich. Mich interessiert Jan Ullrich echt nicht.
Ja.
Also gar nicht. Und es ist so, natürlich werden da so Fragen ausdefiniert, wie ist sein Leben jetzt, ist er in so einem Selbstermächtigungs- oder immer noch in einem Fremdbestimmungsprozess und so weiter. Finde ich alles so für Radfans sowieso interessant. Ist auch popkulturell durchaus nicht frei von Einfluss auf alles andere, sowas, was durch diesen Hype, den der Radsport irgendwie in den
in den 90ern plötzlich hatte und dann aber auch für Doping und Korruption und alles, was mich daran auch irgendwie wieder schnell wieder abgeschreckt hat. Also mich interessiert Jan Ullrich einfach nicht mehr. Und ich habe mir durch diese Bienen Jan Ullrich habe ich noch mal gelernt, so darum ging's und so. Und jetzt darf Jan Ullrich gerne Privatier bleiben. So, das ist mich interessiert er nicht.
Gut, aber dann bist du schon woanders als viele andere, weil Jan Ullrich ist natürlich einer, der so ähnlich wie Boris Becker, wo man auch jetzt sagen könnte, ich will keine weiteren Boris Becker-Dokumentationen, keine weiteren Boris Becker-Filme sehen, aber Jan Ullrich ist natürlich auch dieser Superstar seiner Zeit, mit dem man halt extrem mitgelitten, mitgefiebert hat und der halt einen großen Absturz erfahren hat oder immer wieder Abstürze und der auch tatsächlich eine ziemlich interessante Lebensgeschichte hat. Und was diese Serie überraschenderweise macht, vor allem dann in dem zweiten Teil, ist eine sehr detaillierte Aufschlüsselung dieser ganzen Doping-Geschichte, die nicht nur in der DDR Staatsdoping, sondern es gab auch im Westen sozusagen Vergleichbares. Also, und das wird alles sehr genau, zum Beispiel in der zweiten Doku, in der zweiten Folge aufgearbeitet. Und gleichzeitig ist die ganze Geschichte, weil er da auch wirklich gut mitmacht, sag ich mal, sich da sehr öffnet. Also im Prinzip ist es das erste Doping-Geständnis von Jan Ullrich.
Ja, okay, er wurde
ja lange dafür kritisiert, dass, nach dem Motto, jetzt sprich's doch mal aus, dann fällt dir auch die Last von der Seele, die offensichtlich dich bedrückt. Und er redet hier sehr, sehr offen über dieses ganze System und so weiter und auch über seine eigene Rolle darin. Und das ist durchaus anrührend, weil man es im Vergleich mit dieser Katharsis, dieser Radtour, die er macht sozusagen, wo es die Berge hochquält. Und das ist alles eigentlich sehr angenehm klassisch gefilmt in schönen Bildern und in sehr emotionalen Szenen, ohne dass man auf die Tränendrüse drücken muss. Also es ist wirklich eine gute Doku. Also wenn euch das jetzt nicht wie Jan vom Thema abschreckt, weil ihr sagt, schaut da mal rein, das kriegt einen.
Ja, also man muss natürlich trotzdem auch ein Interesse für Radsport haben. So. Und ich habe mein Interesse für Radsport, das mal so ein bisschen existiert, aber nie so richtig ausgeprägt war, das ist bei null. Das ist wirklich bei null. So, eben auch
dann,
wegen Jan Ullrich.
Und dann habe ich dir noch diese Netflix Tour de France-Doku verschrieben. Ja. Darf ich dir ja nie mehr ein Radsport-Format verschreiben.
Das
ne?
ist durch.
Also, ist es durch. Für jeden, der sich ein bisschen für Jan Ullrich interessiert und sagt, ja, ich fand Being Jan Ullrich toll, aber brauchst jetzt noch eine Amazon-Doku? Ja. Was heißt brauchst? Ich habe sie sehr gern geguckt und es ist auch durchaus interessant. Ein paar Sachen doppeln sich, aber es gibt auch eine Menge Neues. Also wenn ihr ein bisschen Interesse für diesen Themenkomplex habt, dann kann ich diese Amazon-Doku sehr empfehlen eigentlich.
Ja, nächstes Mal machen wir eine Tretroller-Doku vielleicht oder was, irgendwas anderes auf Rollen, nicht mehr das.
Ich bin mal gespannt. Wir haben noch eine letzte Ausgabe von auch eine noch der Fernsehpodcast und die könnt ihr heute ist immer so schön bei einem zeitunabhängigen Format. Also ihr könnt sie am Freitag, dem 15. Dezember hören. Das ist unsere letzte reguläre Aussage. Ich sage reguläre Ausgabe, weil zwischen den Jahren kommt natürlich auch dann wieder unsere Jahresbestenliste, über die wir uns natürlich auch noch Gedanken machen müssen, wie wir die dieses Jahr aufziehen. Ich habe ja so eine kleine Idee, wie man es vielleicht nochmal so ein bisschen variieren kann. Aber erstmal hören wir uns am 15. Dezember wieder.
Das machen wir.
Bitte bewertet uns, schreibt uns unter fernsehpodcast@web.de, wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt. Bewertet uns bei Apple Podcast, Spotify und allen anderen Podcast-Abspielstationen, auf denen ihr diesen Podcast hört. Das würde uns sehr freuen. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr eine gute Zeit hattet mit unserem Podcast
heute. Ja, fröhlichen Rest habt ihr.
Ne? Also, bis zum 15. Dezember. Macht's gut.
Tschüssle.
Ciao.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.